Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite der Leitung Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Hallo Carsten, hallo zusammen.
Ja, wir sprechen über Borussia Mönchengladbach und wir sprechen vor allem über den 4. Pflichtspielsieg in Folge. Wieder gewonnen, dieses Mal beim 1. FC Heidenheim. Es ist der 2. Auswärtssieg in Folge. Es ist der 3. Sieg in der Bundesliga in Folge. Der 2. Auswärtssieg zu 0 in Folge. Und Yannick, wie ich finde, ein Sieg in Heidenheim an der Ostalb, wie es so schön heißt, und weil es eben geografisch auch dort angesiedelt ist. Ein Sieg, der eigentlich eine Nummer zu niedrig ausgefallen ist, weil ich fand, das war eine extrem reife Leistung der Gladbacher. Und das einzige Manko war, zu wenig Tore sind gefallen.
Ja, Borussia hätte das spätestens nach dem 2-0 deutlich höher schrauben können. Ist immer die Frage, wann dann der Gegner auch so die Bremse tritt und sagt, okay, 0-3 reicht uns. Ein bisschen war es dann ja auch so. Nachdem Schuto Machino alles klar gemacht hatte, die allerletzten Zweifel beseitigt hatte. Aber ja, so ein Spiel hat ja 2 Halbzeiten. Und ich würde sagen, Borussia Mönchengladbach nutzt die inzwischen auch sehr clever. Gerade in der ersten war es ja, Carsten, doch noch eher eine ausgeglichene Veranstaltung. Borussia anfangs mit weniger, dann mit mehr Ballbesitz, mit einer großen Chance von Haris Tabakovic, dem Schuss an die Latte nach der Vorarbeit von Jens Kastrop, aber der berühmte Dosenöffner, der musste dann so ein bisschen von außen kommen. Da können wir jetzt gleich drüber debattieren, wie viel Glück und sogenanntes Spielglück dabei war. Es gab nämlich dann in der 45. Minute den Elfmeter, den Kevin Dix zum 1-0 verwandelte. Ich glaube, ansonsten wäre es mit einem 0-0 in die Pause gegangen. Andere Debattenfrage ist, wäre das egal gewesen, hätte Borussia das Spiel dann trotzdem relativ souverän in der zweiten Halbzeit gezogen. Aber unterm Strich war es ja abgesehen von dem Elfmeter doch eher anfangs eine ausgeglichene Angelegenheit.
Ja, die Heidenheimer mussten natürlich auch, sind Tabellenletzter, stehen enorm unter Druck, haben versucht, ihr Spiel zu machen. Ich fand, dass Borussia das eigentlich ganz gut unter Kontrolle hat nicht so viele hohe Bälle zugelassen, die ja doch immer für Gefahr sorgen. Naja, und dieser Elfmeter, ich sag mal, kann man geben. Nico Elvedi wurde geklammert, ging dann zu Boden. Es hatte so ein bisschen was von Catchen bei Olympischen Spielen. Und das sind dann eben Szenen, die eben zu Elfmetern führen. Und ich muss sagen, man kann das Ding geben. Also da bin ich jetzt auch, wenn es vielleicht die Gladbach-Brille in dem Moment ein bisschen darstellt, bin ich schon der Meinung, wenn jemand im Strafraum als Verteidiger so zu Werke geht, dann muss er das Risiko einkalkulieren, dass der Pfiff erfolgt. Und ja, dann hat Borussia Mönchengladbach eben diesen Elfmeter gehabt und ja, die Mannschaft hat ja inzwischen einen Experten am Start.
Genau, das war dann eine Art sicheres Tor. Das ist ja das Schöne. Eigentlich ist so ein Elfmeter 0,8 Tore. Das kann Borussia bestätigen, nachdem es auch schon ein paar Fehlschüsse gab. Kevin Dix hat das Ding locker verwandelt. Ich finde auch, dass man muss ja inzwischen bei Elfmetern immer unterscheiden zwischen irgendwie Rechts- und Unrechtsempfinden, zwischen Regelauslegungen, zwischen so war das früher. Es gab ja, so ist zu hören, im Sommer auch die Ansage, dass dieses Klammern wirklich auch mit beiden Armen strenger geahndet werden soll. Ist dann immer die Frage, will man das wirklich, dass da eine so große Torchance für vergeben wird, dass irgendein Spieler bei einem Standard, bei einer Ecke gehalten wurde, wo der Ball auch nicht mal hinkam und dementsprechend die Statik des Spiels dadurch komplett durcheinander gebracht wird. Ich glaube, der Elfmeter hatte mehr Expected Goals als alles, was beide Teams vorher fabriziert haben. Aber ja, so war es nun mal. Und wenn wir es jetzt dann so ein bisschen auf der Meta-Ebene und fast schon metaphysisch sehen bei Borussia, dann ist es irgendwie gerade auch konsequent, dass ihnen das im positiven Sinne widerfährt. Ja, und dann, Carsten, gab es am Elfmeterpunkt ein kleines Täuschungsmanöver im Tor bei Heidenheim spielt ja Dion Ramay, der gehört Borussia Dortmund, ist aber zuvor verliehen gewesen im letzten Jahr an den FC Kopenhagen. Und nun stand er seinem Ex-Kollegen Kevin Dix gegenüber, aber zunächst eben nicht dem, sondern Haris Tabakovic.
Ja, die Borussen sind halt im Moment, sagen wir auch so selbstbewusst, dass man eben solche Dinge dann auch durchzieht. Haris Tabakovic hat ja im letzten Spiel gegen Köln tatsächlich auch einen Elfmeter geschossen, hat diesen aber verschossen. Und Kevin Dix, du sagst es, FC Kopenhagen, ich glaube 10 von 10 sozusagen in der letzten Saison verwandelt. Und da wird natürlich der Ramay gedacht haben, naja, ich weiß aber, wie der das macht. Ich kenne das aus dem Training. Und dann wird er gedacht haben, wieso steht denn jetzt da der Tabakovic? Der kann das doch eigentlich gar nicht. Der hat doch letzte Woche verschossen. Und am Ende hat dann Tabakovic den Ball übergeben an Kevin Dix. Und der hat ihn dann verladen, den Ramay, und den Ball ins Tor geschossen. Und ja, also ich finde, das hat halt auch wirklich viel mit Selbstvertrauen zu tun. Wenn du gerade wie Gladbach vorher in den ersten Wochen der Saison wirklich auch gar kein Glück hast, dann wirst du so eine Aktion gar nicht bringen. Da muss einer zum Punkt gehen, da muss sich einen Ball nehmen, der muss schießen. Das war ja dann dann Kevin Stöger noch, der dann gegen die Bayern verschossen hat. Und jetzt ist Kevin Dix, würde ich mal sagen, der neue Philipp Dahms. Philipp Dahms, der frühere Kapitän, war ja der sicherste Elfmeterschütze der Neuzeit. Ganz früher war es ein Vinny Hannes. Aber jetzt Kevin Dix, 2 von 2 und 2 Tore in Folge geschossen. Das zweite indonesische Tor oder das Tor eines Indonesiers in der Bundesliga. Und ich gebe dir da recht, diese Führung hat das Spiel dann schon in eine Richtung gedreht, die für Heidenheim, glaube ich, nicht mehr zu korrigieren war. Ob es dann kein Tor gegeben hätte, ich weiß es nicht. Die Gladbacher sind ja wirklich auch in der Lage, hier diesen Lattenschuss von Tabakovic doch sehr gefährlich dann zu werden, eben durch diesen Tabakovic. Und Yannick, der hat es dann nach der Pause dann eben klar gemacht, das Ganze.
Ja, es ist ja, das meine ich mit der Nutzung der beiden Halbzeiten und der Länge eines Fußballspiels, auch nicht verboten, es zu entscheiden, wann immer es einem beliebt. Und Gladbachs Taktik, kann man fast auch schon sagen, ist ja gerade auch in der ersten Halbzeit vor allen Dingen erstmal wenig zuzulassen. Ich habe das mal nachgezählt, das dauert auch nicht lange. In den letzten 3 Spielen in der Bundesliga, die jetzt eben gewonnen wurden, nur 9 Schüsse zugelassen, 0,4 Expected Goals. Das ist wirklich auf 135 Minuten gegen 3 verschiedene Gegner fast gar nichts. So war es eben auch in Heidenheim. Und dann ist schon mal die Basis da. Und ich würde jetzt auch wenn das natürlich alles hypothetisch ist, die These aufstellen, dass man sich trotzdem in die sehr gute Lage gebracht hätte, dieses Spiel dann eben auch nach der Pause beim Stand von 0-0 souverän zu entscheiden, so wie man das eben mit der kleinen Vorleistung oder doch schon wesentlichen Vorleistung des Elfmeters getan hat, weil das eben gerade der Flow ist, der Spirit, den diese Mannschaft innehat. Und sie haben ja auch dann nach der Pause relativ nahtlos weitergemacht. Und das wäre wahrscheinlich auch beim Stand von 0-0 gewesen, dass da ein Gang höher geschaltet worden wäre. Also das zeichnet diese Mannschaft eben gerade aus. Die Carsten, und das illustriert das 2-0 ja auch, die Art und Weise, wie das herauskombiniert wird, echt schwer zu packen ist für den Gegner. Also da spielt dann Kastrop so einen Ball in den Strafraum, da ist der Adressat aber nicht Franck Honorat, sondern Rocco Reitz ist tief reingelaufen und legt mit der Hacke ab, und dann können es eigentlich nur noch Tabakovic und Honorat verhindern, indem sie sich eben nicht einig sind, aber Tabakovic ist mit dem linken Fuß vorher dabei, schießt sein 7. Saisontor, und Honorat ist dreht so zum Jubeln ab, dass viele kurz dachten, er hätte das Ding reingemacht, und das spricht ja eben für Borussia, wenn man 2 Leute so frei im Strafraum des Gegners hat, dass man sich aussuchen kann, wer das Tor macht. Und dieses schwer zu greifen sein, diese Variabilität, diese bei der Besetzung der Räume, die ist, finde ich, gerade einer der großen Trümpfe unter Eugen Polanski, dass man wahrscheinlich jetzt gerade auch, was die Offensive und das Spiel mit Ball angeht, gar nicht groß in irgendwelchen Zahlenkonstruktionen denken muss, weil alle sehr vielfältig unterwegs sind auf dem Rasen.
Das ist eben die Sache, dass die Gladbacher inzwischen einfach gut Fußball spielen. So hat es ja auch Eugen Polanski dann nachher gesagt. Und dass du immer wiederkehrende Abläufe siehst, aber eben in verschiedenen Konstellationen. Da gebe ich dir recht, die Mannschaft ist sehr variabel aufgestellt. Polanski hat da den Kader so richtig schön ausgewrungen in die richtige Richtung und ja, hat jetzt auch die Pärchen gefunden mit eben Tabakovic und Honorar, die offenbar 100 wirklich richtig gut miteinander funktionieren. Tabakovic als der Abschlussspieler im Moment macht die Dinger dann da vorne rein, aber wie gesagt, ich fand die Kombination, die da zum Tor geführt hat, die war einfach extrem flüssig, die hat Spaß gemacht, sich anzuschauen. Es wird dann ja auch oft genug wiederholt, aber das sind Kombinationen, finde ich, die man auch in der ersten Halbzeit teilweise schon gesehen hat, die dann nicht zum Erfolg führten. Einmal, wie gesagt, durch die Latte gestoppt bei Tabakovic und auch in den Spielen vorher immer wieder gesehen, dass die Gladbacher aus vielleicht auch Räumen von außen in die Mitte reinspielen und dann eben schnell weiterspielen, durchkombinieren, entweder durch Ballablagen oder eben Pässe in die Tiefe, weil eben die Spieler da reinlaufen. Das macht richtig Spaß zu schauen und ich finde, das ist eine Entwicklung, die diese Mannschaft wirklich gemacht hat. Eine Mannschaft, die zusammengewachsen ist, das ist ja das, was Manager Rufen Schröder auch sagt, dass diese Mannschaft zusammengewachsen ist und fußballerisch wächst da richtig was rein und ja, dann sind da ja noch Spieler wie Robin Hack, der noch nicht wieder da ist, der schnelle Nathan Gumu und natürlich Tim Kleindienst, über den wir gleich sicher noch ein paar Worte verlieren werden. Aber nochmal auch ein Haris Tabakovic, dem hat man das ja so anfangs der Saison gar nicht zugetraut, aber der ist jetzt mittendrin in diesen Kombinationen und noch Abschlussspieler und ja, würde ich mal sagen, im Moment kann man sich Gladbach gut angucken.
Ja, es war lange eben entweder vertikal oder horizontal in Form von Flanken. Jetzt ist auch mal viel diagonal und wirklich auch mit wechselnden Protagonisten. Ich meine, das, ne, wie gerade bei dem 2-0, dass Rocco Reitz dann da diese Vorlage spielt, das ist ja jetzt nicht primär seine Aufgabe, aber hat er auch im Interview mit uns formuliert, dass er sich das wieder mehr vornimmt. Jens Kastrop war im Vergleich zu den beiden Siegen vorher, weil Polanski die Elf ja auch verändern musste aufgrund der Verletzung von Sander, so ein neues Element, das eben auch zeigt, es gibt jetzt in diesem Plan, in diesem ja, Spiel mit Wiedererkennungswert, das du gerade skizziert hast, trotzdem auch noch leichte Anpassungen. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass so oft immer vom Matchplan oder von einem funktionierenden Plan die Rede war. Vielleicht lag es auch daran, dass er halt selten funktioniert hat, dann redet man ungern drüber. Aber das war jetzt in Heidenheim ja auch wieder so. Ich fand, Reitz hat noch ein bisschen mehr so diese Rolle gespielt, die vorher auch Neuhaus eben immer auf halb links gespielt hat. Also er war so das rechte Pendant. Und dann hast du eben im Aufbau auch Situationen, da sind zwar oft vier Mann, okay, aber die wechseln wirklich in der Besetzung so durch, dass dann Kevin Dix, der eigentlich Innenverteidiger ist, auch mal Linksverteidiger ist, dass Skelly der rechte Innenverteidiger, Rechtsverteidiger ist, dass ein Florian Neuhaus dahin abkippt nach links, ein Rocco Reitz. Und das hat man wirklich gemerkt, Heidenheim hat sich eigentlich, bis das Spiel entschieden war, nicht richtig darauf einstellen können. Und deswegen, ja, muss man das jetzt auch nicht irgendwie kleinreden, weil Heidenheim qualitativ einfach schwach war. Borussia hat das in den entscheidenden Phasen einfach auch richtig gut gemacht und eben das unterstrichen, was du sagtest, dass da etwas am Entstehen ist, wie man so sagt.
Ja, genau. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die Mannschaft sich wirklich zusammengerauft hat, fußballerisch zusammengerauft hat und die Mannschaft auch gemeinsam Erfahrung dazu gewonnen hat. Nochmal ein Spieler wie Engelhardt, der vor der Saison noch null Bundesligaspiel hatte. Kevin Dix, neu in die Bundesliga gekommen, inzwischen auch richtig stabil geworden. Haris Tabakovic, knapp über 30 Bundesligaspiele. Aber jetzt ein Spieler, der eingebunden ist in dieses Spiel, der ganzen Mannschaft, hat sich ja auch in Hoffenheim schwer getan, kam oft von der Bank und konnte da nicht so richtig Akzente setzen. Und jetzt blüht er, finde ich, richtig auf in diesem Konstrukt vorne. Und ja, die Mannschaft gewöhnt sich dran. Die Mannschaft gewöhnt sich dran an den Fußball. Die Mannschaft gewöhnt sich vor allem an sich. Und ich glaube, dass ein ganz entscheidender Faktor ist Selbstvertrauen. Das Selbstvertrauen von Borussia Mönchengladbach ist viel größer geworden. Und das spiegelt wirklich fast jede Aktion wider.
Und dann kommen eben noch inzwischen Elemente von der Bank, Spieler, die echt was reinbringen, bei denen man sich natürlich fragt, okay, boah, Startelf-Perspektive, ja, vielleicht in der englischen Woche im Pokal mal. Stuto Macino hat ja jetzt nun immerhin auch 3 Pflichtspieltore, also auch bei diesen 4 Siegen eben 3-mal getroffen. Hat das Ding dann entschieden, wirklich auch in einer Manier, wie man es von ihm aus Kiel kennt, wie man es in den ersten Wochen in Gladbach noch nicht von ihm gesehen hat. Ein Rainer kriegt mehr und mehr Minuten, ist eine der ersten Einwechseloptionen. Hinten raus durfte dann Kevin Stöger auch noch mal ran, der gegen Köln gar nicht gespielt hatte. Ja, und bislang, sage ich mal, jetzt in diesen letzten Wochen sind es dann immer Wechsel, die helfen sollen, entweder die Führung zu halten oder sie eben noch auszubauen. Es ist jetzt noch nicht das eingetreten, was wir letzte Woche mal besprochen haben. Okay, wie sieht das aus, wenn sie mal in Rückstand geraten? Da waren sie relativ weit weg von gegen Heidenheim. Moritz Nikolas musste, ich weiß nicht, ob es da schon 2-0 stand, nee, ich glaube noch 1-0 einmal parieren. Den muss er auch halten, sieht spektakulärer aus, als es ist am Ende. Und dann gab es so zwei Szenen, wo ein Heinheimer zur Grundlinie kommt und den Ball so ja parallel zur Torlinie eigentlich in die Mitte spielt. Da war dann keiner, der verwerten konnte, aber darüber hinaus eben nicht viel mehr. Das ist die Basis und ja, auf dieser Basis aufbauend gibt es eben jetzt auch diese personellen Optionen. Und eine ist, na eigentlich zwei, muss man sagen, ist hinzugekommen. Robin Hacker hat aber die Saison schon mal gespielt, deswegen ist er nur ein halber Neuzugang, was diese Saison angeht. Aber Tim Kleindienst hatte eben ein halbes Jahr nicht gespielt und zum Glück ist er nicht eingefroren, Carsten, an der Seitenauslinie beim Warten auf seine Einwechslung. Aber in der Nachspielzeit war der große Moment dann noch da.
Genau, ja, eingefroren, denken wir kurz an die Kollegin Hanna Gobrecht, die war vor Ort und es war tatsächlich richtig, richtig kalt, aber sie hat dann einen schönen langen Wintermantel, hat sich dann einigermaßen warm angezogen. Kleindienst hat dann irgendwann seinen warmen Wintermantel ausgezogen, den er auf der Bank noch trug und kam dann rein. Das ist natürlich eine schöne Geschichte, ausgerechnet in Heidenheim, dem Verein, bei dem er sozusagen zu dem Tim Kleindienst geworden ist, der den dann sich Borussia Mönchengladbach gesichert hat. Da feiert er sein Comeback und ich glaube, das haben ihm dann auch die Fans in Heidenheim gegönnt. Er hat dann da auch Applaus bekommen. Er hat ja wirklich maßgeblich dazu beigetragen, dass Heidenheim in der Bundesliga spielt, dass Heidenheim auch in der Bundesliga noch ist in der Zeit, in der er da war. Also von daher war es, glaube ich, ein richtig schöner Ort für einen Tim Kleindienst Comeback. Und ja, jetzt ist er wieder da. Tabakovic trifft und besser kann es doch gar nicht sein. Der Eugen Polanski, der wird sich natürlich freuen, dass er jetzt zwei solche Stürmer dieser Kategorie da hat, weiß aber auch, dass es bei Tim Kleindienst noch dauern wird, bis der wieder auf seinem großen, ganz tollen Level angekommen ist, kann das aber jetzt ganz in Ruhe angehen, ihn aufzubauen, weil eben Tabakovic trifft und sozusagen die ganze Geschichte mit Tim Kleindienst entlastet. Aber ich glaube einfach diese Botschaft, Tim Kleindienst, der Kapitän, der Typ, der diese Mannschaft letzte Saison bis hin an den Rand Europapokals gebracht hat, der Typ, der in der Nationalmannschaft da gestanden hat, der ist jetzt wieder da. Und ich glaube, dieser Spirit plus das, was ohnehin schon entstanden ist, das kann Gladbach richtig, richtig gut machen.
Ja, und vor ein paar Wochen haben wir gedacht, boah, wenn der Kleindienst dann wieder da ist, wer weiß, wie groß die Last auf seinen Schultern ist, auch direkt zu funktionieren, möglichst schnell, möglichst viele Minuten abliefern zu können. Der ist jetzt aufgrund der jüngsten Erfolge eben gar nicht da. Es sind noch 4 Wochen und 5 Spiele bis zur Winterpause. In denen kann er sich wirklich in Ruhe reinarbeiten, an seiner Fitness arbeiten. Und dann kann man schauen, ob er ja weiterhin reinkommt sozusagen als Bonus hinten, weil ein Spiel entschieden ist. Aber es wird auch Situationen geben, wo man ihn in den nächsten Wochen sicherlich als Joker sieht und gespannt ist, wo kann er das Ding noch drehen? Kann er es vielleicht sogar entscheiden? Und das ist schon ein Trumpf für Eugen Polanski, gepaart eben mit Namen, die ich gerade genannt habe, Hack, Machino, Stöger und Rainer. Das sind da einfach nur Offensivoptionen. Im Prinzip kann Polanski die ganze Bank mit Offensivspielern besetzen und man denkt sich, ja, da findet man auf jeden Fall 5 Gute, die noch richtig was reinbringen können. Das wird spannend die nächsten Wochen und ist für Kleindienst sicherlich eine Entlastung, dass Haris Tabakovic diesen Lauf hat. Ich glaube jetzt 10 Tore in den letzten 10 Einsätzen für Land und Verein. Also auch in Bosnien hat er ja gut geknipst. Das ist ein Torlauf, den hat man selten gesehen. Tim Kleindienst hatte nach 11 Spieltagen auch nur 7 Tore und hatte mehr Minuten gespielt letztes Jahr. Also von daher ein Luxusproblem, wie es sich Polanski ja auch sicherlich wünscht. Ich glaube, er wird nicht darunter leiden.
Definitiv nicht. Eher nicht. Aber man muss ja schauen, wie Tim Kleindienst damit umgeht. Ich bin nicht so sicher, ob da nicht ein bisschen so der Gedanke, der Druck auch da ist, dass die Konkurrenz, die da heranwächst in Tabakovic, das hatte man sich ja so nicht unbedingt gedacht, sondern er sollte ja wirklich als Backup für Kleindienst da sein. Aber im Moment hätte ja Eugen Polanski eigentlich gar keinen Grund, Tabakovic rauszunehmen. Im Gegenteil, der trifft halt wie ein Uhrwerk. Und da bin ich mal gespannt. dass Tim Kleindienst da natürlich spürt er, dass da diese Konkurrenz da ist. Aber auch das tut ihm natürlich gut. Das wird ihn antreiben. Ich hoffe, dass er nicht überdreht, vielleicht zu viel will, um da wieder da zu sein, dass er sich wirklich die Zeit jetzt noch nimmt, um wieder richtig auf die 100% zu kommen, um nicht eine Nachfolgeverletzung zu riskieren. Und ja. Also insgesamt aus der Sicht Eugen Polanskis gerade richtig gut. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ihm in Heidenheim der Philipp Sander gefehlt hat, dass er also die Abwehr umbauen muss und dass trotzdem nicht viel passiert ist. Das heißt also, das ganze Konstrukt Borussia Mönchengladbach ist auch stabil, wenn dann so ein wichtiger Spieler, fand ich wirklich wichtiger Spieler in den vergangenen Wochen, Philipp Sander, nicht dabei ist. Und ja. Das ist auch eine Botschaft in Heidenheim, dass eben auch die Defensive so einen Ausfall verkraften kann und Polanski dann eben Ideen hat und Personal hat, das aufzufangen.
Ja, und so der Leuchtturm hinten ist ja echt Nico Elvedi. Selbst in den Spielen, in denen es gar nicht gut lief, war das ja schon sehr ordentlich und ich bin wirklich beeindruckt davon, was der jetzt nochmal für eine Kurve bekommen hat in seiner ganzen Karriere. Also jetzt wirkt er plötzlich wie der 29-Jährige mit den mehr als 300 Spielen für Gladbach, der einfach auch ausstrahlt, dass er diese Erfahrung hat, der diese Ruhe ausstrahlt, der die Bälle resolut raushaut, wenn es nötig ist, der gut sich vorne auch mal umreißen lässt und einen Elfmeter rausholt, fast nach einem Solo und einem Konter, den er mitgelaufen ist, auch noch ein Tor erzielt hätte. Also da bin ich wirklich beeindruckt, dass der es nochmal so hinbekommen hat. Jetzt kann man schon fast weiterdenken, ob nicht dann doch, wenn er diese Form hält, im nächsten Sommer mal die Angebote reinkommen, von denen er immer geträumt hat, die aber nicht kamen in den letzten Wochen. Aber ich glaube, Nico Elvedi, das hat er auch uns auch erzählt und immer so kommuniziert in jüngster Vergangenheit, ist einfach selbst happy mit dem, wie es ihm geht, wie es jetzt Borussia auch wieder geht. Und ja, ich wollte, war jetzt einfach nur mal so ein Sonderlob, dass ich in dem Fall loswerden wollte. Aber das zeichnet die Mannschaft eben aus. Es gibt derzeit einige Kandidaten.
Genau. Und jetzt sind auch die Spieler, du sprichst Elvedi an, eben da, von denen man auch erwarten kann, dass sie die Mannschaft führen, dass sie, ich habe es ja schon gesagt, Kevin Dix ist noch Neuling in der Bundesliga, dann eben auch die anderen, die in Führungsrollen reinwachsen sollen, ein bisschen mitziehen. Und das funktioniert im Moment wirklich richtig gut. Und ich finde, dieser Kader, der ist wirklich spannend. Ein Kader, der natürlich seine kleinen Problemzonen hat. Und das ist für mich eben diese Erfahrung gewesen. Aber man merkt jetzt, je mehr Erfahrung diese Mannschaft miteinander sammelt. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor. Auf den hat ja auch Dann Ruven Schröder nach dem Spiel verwiesen, dieser Spirit, der da entstanden ist, dass die Mannschaft miteinander wächst an der Aufgabe, vielleicht auch an der Aufgabe, unten aus dem Tabellenkeller rauszukommen und sich jetzt gefunden hat. Natürlich, man hat jetzt gegen Mannschaften gespielt, die auch nicht zur Creme der aktuellen Bundesliga-Tabelle gehören. Köln war da ja fast schon die best dastehende Mannschaft. Aber nichtsdestotrotz muss man gerade diese Spiele eben auch sicher gewinnen. Man darf nicht vergessen, 4-0 beim FC St. Pauli, 3-0 in Heidenheim. Das sind schon Statement-Siege, auch in der Höhe, dass eben keine Gegentore gibt, dass Borussia dann eben auch selber reichlich Tore schießt. 10 Tore jetzt in den letzten 3 Bundesligaspielen. Das ist auch eine Hausnummer und nur eins bekommen. Also von daher, da stimmt im Moment sehr, sehr viel, Yannick, und würde sagen, dass Eugen Polanski gerade mal eben zeigt, dass er völlig zu Recht seinen Vertrag als Cheftrainer richtig jetzt bekommen hat.
Ach ja, das war ja noch gar nicht fix, als wir letztes Mal gesprochen haben. Ne? Man ist so davon ausgegangen und es war eigentlich nur noch so, dass die Unterschrift drunter gesetzt werden musste. Aber ja, es war sein erstes Spiel nach der Festanstellung als Cheftrainer der Profis, also festangestellt war er natürlich auch, jetzt hat er auch einen Vertrag bis 2028 und ich nehme ihm auch ab, dass sich für ihn nicht viel geändert hat dadurch, also so ist er ja rangegangen ab Woche 1 und hat sich jetzt vorangearbeitet über inzwischen mehr als 2 Monate und das glaube ich ihm auch, dass er einfach in dem Moment lebt, jetzt. Das klingt dann immer, als wenn man gar nicht an morgen denkt, so ist es auch nicht. Aber ja, das ist für ihn fast eine Nebensächlichkeit. Jetzt die Frage, ob wir nochmal über andere Nebenschauplätze reden. Ich habe uns gerade mal geguckt, Borussia hat die 9. Abwehr und den 9. Angriff. Dementsprechend ist in der Tabelle sogar noch was rauszuholen. drei Plätze, steht man sozusagen auch noch zu schlecht da. Aber Nebenschauplätze, Carsten, es gab ja Fanproteste am Wochenende. Es wurde geschwiegen in den ersten 12 Minuten. Heidenheim war einer der Standorte, wo das dann auch durchgezogen werden konnte, weil kein Tor gefallen ist in der Zeit. Und ja, dann ging es los irgendwann, auch eine sehr schöne Choreo der Heidenheimer, die haben da ihre jungen Ultras gefeiert und ja, die Borussen hatten das Derbysieger-Banner mitgenommen auf die Ostalb und in dem Moment, wo dann da auch es Derbysieger-Gesänge gab, fiel, glaube ich, das 2-0, Haris Tabakovic hat man im Fernsehen gesehen, hat da einfach, es hat eingestimmt und mitgesungen, also ja, fanmäßig ein rundes Erlebnis, wird dann aber mit Sicherheit auch am Freitag gegen RB Leipzig weitergehen. Diese Proteste richten sich ja gegen die Pläne der Innenministerkonferenz am 3.12. Da geht es um mögliche Gesichtserkennung am Stadioneingang, KI-gesteuerte, um eine zentrale Stelle, die demnächst Stadionverbote vergeben könnte. Die Befürchtung der Fans eben nach dem Gießkannenprinzip, dass schon ein einfaches Ermittlungsverfahren reicht, dass dann Leute aus dem Verkehr gezogen werden, ohne dass irgendwas nachgewiesen werden kann am Ende. Das sind so zwei der Punkte und ja, also bleiben die Fans auch weiter in den Mittelpunkt. Jetzt habe ich mich nur gefragt, Carsten, gegen Leipzig gibt es ja eh mal Proteste und eigentlich dann Trillerpfeifen in den ersten 19 Minuten, das wäre ja kontraproduktiv jetzt.
Ja, vor allen Dingen schwierig, weil es sich widerspricht. Vielleicht gibt es dann nur 7 Minuten, also 12, 19 minus 12 gleich 7, 7 Minuten Trillerpfeifen oder...
Oder 19 ja, nach den 12, also bis zur 31.
Ja, dann ist... ja, also als Fußballmannschaft gibt es ja ein ganz einfaches Mittel dagegen, wenn eben geschwiegen wird, man schießt einfach ein Tor. So, und viele haben das ja gemacht in anderen Stadien, in Heidenheim hat es halt gepasst. Und ja, ich bin auch gespannt, wie es dann gegen Leipzig, was dann da im Vordergrund steht, ob es eben diese politische Dimension ist, die du gerade beschrieben hast, die bundesweit ja dann auch entsprechend in den Stadien ihre Resonanz hat, beziehungsweise keine Resonanz hat, sondern Schweigen bringt, oder ob es eben die Abneigung gegen den Gegner RB Leipzig ist, der die Gladbach-Fans dann eher antreibt, ist ja immer so eine spannende Geschichte, was dann tatsächlich wichtiger ist. Normalerweise müsste es ja das globale Thema sein und dann kommt Leipzig in dem Fall ohne Trillerpfeifen davon und wir auch. Man hört das ja auch sogar auf der Pressetribüne.
Ja, RB Leipzig ist der Gegner am Freitag um 20.30 Uhr, ganz wichtig, nicht erst Samstag hinfahren, obwohl ich glaube, das macht instinktiv wahrscheinlich eh kein Borussia-Fan, weil es ja sehr selten Samstag 15.30 Uhr ein Heimspiel gibt. Jetzt gegen Leipzig also das Spiel gegen den Tabellenzweiten, den ja, gemessen daran, dass es sehr eng ist da vorne, von Platz 2 bis 7 souveränen Tabellenzweiten, nämlich 2 Punkte Vorsprung auf den dritten aus Leverkusen. Und das wird ja schon mal ein anderer Prüfstein für Eugen Polanski und seine Mannschaft. Borussia hat ja schon gegen den 1., 3., 5. und 6. gespielt, hat da 1 Punkt nur geholt. Dementsprechend gibt's auch ein bisschen Nachholbedarf gegen Mannschaften da oben. Ja, wie kann das gelingen, Carsten, jetzt zumindest auch mal vielleicht ein Pünktchen gegen ein Top-Team zu holen oder gar zu gewinnen?
Ja, relativ einfach. Man muss einfach mehr Tore schießen als Leipzig. Das ist es. Ja, wie kann es gelingen? Sollen wir es aufrollen über die Mannschaftsaufstellung? Und,
das wäre die Basis mal, zumindest, ja.
Dann fangen wir doch damit mal an.
Aufstellungstipp.
Ja, und am Anfang der Aufstellung von Borussia Mönchengladbach, da steht Moritz Nikolas und ich finde, dass er sich das von Woche zu Woche auch wirklich mehr verdient und unterstreicht, dass er wirklich eine richtig gute Nummer 1 für Borussia Mönchengladbach geworden ist. Du hast eben diesen einen Ball, diese ein, zwei Bälle in Heidenheim, diesen einen Ball, diese Flugparade da angesprochen. Drumherum war er extrem sicher, auch wenn dann hohe Bälle reinkamen, abgefangen. Und auch diesen einen Ball, ja, man muss ihn dann eben doch halten, ob das dann die größte Parade der Welt ist. Aber man muss einfach dafür sorgen, dass die Kiste sauber bleibt und man gar nicht mehr da in irgendwelche Drucksituationen kommt. Das tut er. Er hält immer wieder diese Null fest in den Spielen zu entscheidenden Zeitpunkten. So war es auch im Derby. Das Gegentor fiel dann ja etwas später. Ja, darum, Nummer 1 ist Nummer 1 und bleibt Nummer 1 und das ist Moritz Nikolas.
Borussia hat noch nie 2 Gegentore in der Bundesliga kassiert in dieser Saison. Sie haben ja wirklich 6, 4, 3 und 3, also 16 in 4 Spielen, als es dann teilweise den Bach runterging, aber eben nur 3 in den anderen 7. Und das ist wie bei Lucien Favre früher. Da gab es auch eigentlich maximal ein Gegentor und dann war die Frage, schafft man zwei zu schießen und das Spiel zu gewinnen. So sieht es gerade auch aus und ja, bei Nicolas fängt eben dieses Kapitel der jüngsten Erfolgsgeschichte an, deswegen gar nichts zu diskutieren. Und in dem Mannschaftsbereich, der jetzt kommt, Carsten, ich würde sagen, wir machen erstmal eine defensive Dreierkette, auch wenn es eben wenige Spielsituationen gibt, wo dann drei auf einer Linie sind. Im Defensivbereich gab es die einzigen Änderungen. Eine davon war eben notgedrungen gegen Heidenheim. Tendenz würde ich sagen, solange wir jetzt auch schon raus war, Philipp Sander wird nicht fit sein. Deswegen rechne ich damit, dass es allen voran in dem Mannschaftsbereich dann wieder heißt, never change a winning team. Also Dix, Elvedi und Skelly.
Ja, also da wüsste ich jetzt auch nicht, was dagegen spricht, zumal ja auch alle drei eine gute Leistung gebracht haben. Ja, der Joe Skelly, wir haben den ja oftmals ein bisschen dazwischen gehabt und kritisiert, gerade in der vergangenen Saison, weil er einfach er hat so vor sich hingespielt, so will ich es mal nennen. Er hat keine großen Fehler gemacht, aber er hat irgendwie gar keinen Spirit ausgestrahlt. Das ist jetzt anders. Er hat ja auch dann verschiedene Rollen. Jetzt spielt er eben in dieser Dreierkette rechte Seite dann und macht das gut. Also er macht jetzt das, was er gut kann. Er ist ein robuster Spieler. Er ist ein Spieler, der soweit technisch begabt ist, dass er auch einen vernünftigen Aufbaupass spielen kann. Er ist ein guter Zweikämpfer und hat eine gewisse Grundgeschwindigkeit. Das bringt er alles gut ein und in den richtigen Situationen ein. Und von daher finde ich, dass er auch unter Eugen Polanski nochmal einen Dreh bekommen hat. Vielleicht war es auch bei ihm Kopfsache, dass er so ein bisschen, ja, keine Ahnung, nicht wirklich fokussiert war. Das klingt oder das sieht jetzt im Moment anders aus. Und ja, gut für Gladbach, gut für Skelly. Der will ja sicherlich zur Weltmeisterschaft.
Genau, und der Roller hat er ja gespielt, auch für die USA, sein Comeback gefeiert. Ich fand, da gab es eine bemerkenswerte Szene in Heidenheim. Da war er an der eigenen Eckfahne so unter Druck. Und ja, was kann man machen? Man kann natürlich sofort den Ball auf die Tribüne hauen. Das hat er nicht gemacht. In Heidenheim geht es dann auch schnell aus dem Stadion raus mit dem Ball. Moritz Nicolas wird zugestellt. Was hat Joe Skelly gemacht? Auch nicht den Ball einfach die Linie runter, sondern den Gegner getunnelt. Ganz selbstbewusst und den Angriff eingeleitet. Das fand ich, hat so ein bisschen ja seine Entwicklung unterstrichen in den vergangenen Wochen.
Genau, und damit sind wir dann, glaube ich, wollen wir erst zentrales Mittelfeld oder erst die beiden Außenpositionen?
Ja, das ist jetzt, genau, das ist einfach entweder eine A-B-Frage, wie es beliebt, würde ich sagen.
Ja, dann fangen wir doch mal mit denen vor der Abwehr an. Und auch da, du hast eigentlich ja im Grunde schon gesagt, was Phase ist. Es sollte keine Änderung geben. Yannick Engelhardt macht da einen richtig guten Job und zusammen mit Rocco Reitz ergänzt sich gut. Die beiden, gerade auch dann im Zusammenspiel mit Neuhaus, ist ja fast Engelhardt mehr der Einzelsechser geworden, weil die beiden anderen doch ein Stück weiter vorne unterwegs sind und sehr flexibel nach vorne spielen. Aber ich finde, der ist wirklich, mir fällt bei ihm immer dieses Wort stabil ein. Er hat so die Art, wie er spielt, wirkt sehr stabil. Der ist gerade, der ist straight, der steht da, der macht keine Fehler vor allem. Und das ist für mich die Stabilität, die man an der Stelle genau braucht. Und er wirkt auch als Typ. Also da sollte sich Gladbach wirklich schnellstmöglich überlegen, diesen Spieler, der ja nur ausgeliehen ist von Como, irgendwie zu kaufen. Es soll ja auch da schon Gespräche und Verhandlungen geben. Es werden schon Ablösesummen genannt. Aber Fakt jetzt, im Moment ist er da und richtig gut und auch ein zentraler Faktor. Deswegen er und Reitz und ja, nennen wir Neuhaus mit dazu als Sechser, das würde ich nicht ändern.
Ja, genau, also das hast du ja gerade richtig gesagt, der Sechser Engelhardt, das finde ich ein bisschen wie, ne, wie heißt dieses Pinöpel, wo man die Schallplatte drauflegt in der Mitte?
So, ja, so Pinöpel ist ein gutes Wort dafür.
Ja, genau, also der dreht sich nicht und rotiert nicht, ich finde drumherum alle viel in Bewegung, Engelhardt ist dann in dem Sinne doch wahrscheinlich das, was man so den stehenden Sechser nennt, ohne dass das heißt, dass er sich nicht bewegt und nicht viel läuft, aber ja, einfach ein Räumezuläufer, ein Stabilisator, wirklich wichtig dann, also seine persönliche Stärke strahlt dann eben in alle Richtungen aus, er muss keine spektakulären Dinge machen. Und das hilft eben einem Florian Neuhaus und Rocco Reitz, die ja beide doch typ umtriebig sind, gerade mit Ball. Reitz dann auch gegen den Ball noch aggressiver. Ja, habe ja gesagt, werden sie spielen. Was so die Räume angeht, ähnliche Rollen. Neuhaus hat natürlich diese Spielmacher-Elemente viel mehr drin als Reitz. Hatte dann auch, wenn er aufdreht, einfach so mehr mit dem rechten Fuß die Möglichkeit, in die Tiefe zu spielen. Das macht er sehr gut, ist viel unterwegs, hat jetzt auch einen Pfostenschuss, hatte ein schönes Solo, wo er nur per Foul gestoppt wird und eine gelbe Karte rausholt. Also an diesem Dreierkonstrukt da im Mittelfeld würde ich einfach nichts ändern, solange keiner den Eindruck erweckt, dass er eine Pause braucht. Und klar, im Pokal vielleicht gegen St. Pauli könnte man sagen, mehr Offensive zu Hause, vielleicht mal eine Pause für Neuhaus und Machino kommt rein, aber das sehe ich jetzt am Freitag gegen Leipzig nicht.
Nein. Also da würde ich auch sagen, das läuft einfach gut und da glaube ich, ist Eugen Polanski dann auch, geht nicht um krampfhaft zu experimentieren, sondern es geht einfach darum, diese Stabilität, wir reden dann ja auch über das Spiel gegen Leipzig, das nochmal eine andere Kategorie, gerade im zentralen Mittelfeld auch ist, da einfach diese Stabilität dann auch auszunutzen. Und ich glaube, da auf den Flügelpositionen, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass da eine Änderung gibt. Und zwar nicht bei Jens Kastrop, der hat mir gut gefallen. Und das ist ja auch einer dieser Spieler, die tatsächlich immer für Bambule sorgen, die den Gegner so ein bisschen stressen. Und das kann ja gerade gegen Leipzig auch ganz gut sein, damit nämlich eben die Außenbahnspieler der Leipziger ein bisschen zu binden und die auch sozusagen in Hab-8-Position zu halten. Und auf der anderen Seite, Yannick, könnte ich mir vorstellen, dass es da wieder diesen Klassikerwechsel gibt, ein bisschen defensiver ausgerichtet, dass dort der Lukas Ulrich wieder zum Einsatz kommt. Jetzt war ja Luca Netz dran und dass da doch gewechselt wird, um noch ein bisschen mehr die Stabilität in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, jetzt in Heidenheim war Polanski dann schon so selbstbewusst zu sagen, ich nehme die offensive Variante, das ist ja Luca Netz.
Ja, und Ulrich war ja auch vorher krank gewesen, also es wird auch damit reingespielt haben. Das hat ihm dann die Entscheidung ein bisschen abgenommen, ja.
Genau, also sind wir uns einig oder hast du noch eine...
Wir sind uns einig. Es ist ja, sage ich immer, das ist so ein 55-45, 60-40 Duell und der mit dem Mehrprozent ist in der Regel dann auch Lukas Ulrich für mich. Ich glaube nicht, dass einer von beiden beide Spiele gegen Leipzig und St. Pauli machen wird, sondern dass es dann entweder danach oder vor Leipzig den Wechsel gibt. Vielleicht ist Netz dann der Pokalspieler, aber ja, das gegen Diomandé, den ja wirklich sehr starken Rechtsaußen von Leipzig, der 19-Jährige ist ja echt richtig gut angekommen in der Bundesliga, hat da gut abgeliefert mit 3 Toren und 2 Assists in dieser Saison. Da braucht es vielleicht eher dann Lukas Ulrich. Hätte jetzt aber aufgrund der Leistung in Heidenheim keine Bauchschmerzen bei Luca Netz. Also Polanski wird es nicht auswürfeln, aber vielleicht spielt dann wirklich eine Rolle, wie erkältet Ulrich jetzt war und keine Ahnung, wie irgendwelche Werte bei Netz sind. Und ja, vielleicht machen sie auch irgendwie Latten schießen oder so und klären, dass wer spielt.
Ja, und du hast ja gesagt, das St. Pauli-Spiel, da wäre dann ja vielleicht die offensivere Variante tatsächlich wieder mit Luca Netz möglicherweise angesagt. Und da Eugen Polanski ja schon versucht, und das macht er auch wirklich gut, finde ich, auch den Stöger jetzt nochmal reinzubringen. Der hat ja schon einiges an Kritik abbekommen, auch von uns von den Kollegen an den anderen Medien auch, weil er ganz einfach auch nicht der Stöger ist, den man sich vorstellt. Trotzdem noch ein paar Minuten bekommen und dieses Wechselspiel dann eben auf links, weil es eben ein knappes Ding ist. Damit hält man ja auch die Spieler bei Laune. Und das macht Polanski da wirklich gut. Und da könnte ich mir, also ich sage jetzt mal, dass Ulrich wahrscheinlich gegen Leipzig spielt. Und damit wären wir dann vorne angekommen, Yannick. Und Neuhaus haben wir ja schon einsortiert hinten, dass er auf jeden Fall spielt. Und ich glaube,
die Plätze beiden haben wir nur noch.
Ja, wollte ich gerade sagen. Aber es würde mich doch extremst wundern, wenn sich da an dieser Kombination Tabakovic-Honorar irgendetwas ändert, weil die beiden haben gerade richtig Spaß miteinander. Das sind echt so ein richtig dynamisches Duo gerade.
Ja, Tabakovic ist, muss man sagen, in den jüngsten Wochen und was die ganzen Werte der Saison angeht, einer der Top 5 Mittelstürmer der Bundesliga. Und Honorar hatte natürlich zwischendurch auch mal eine Pause, aber der ist einer der Top 5 Vorbereiter. Und das passt einfach richtig gut zusammen. Jetzt war Honorar mal so nett und hat Machino einen aufgelegt und nicht immer nur Tabakovic. Ich habe das ja skizziert vorhin beim 2-0, wo beide so in Schussposition sind, dass sie eigentlich nur selber über den Haufen laufen können, um das Tor noch zu verhindern. Das ist schon richtig gut. Tabakovic auch beweglicher, als man jetzt meinen könnte, aber Honorar eben wirklich sehr mobil da vorne als Stürmer. Nimmt manchmal Anlauf aus der Tiefe in die Tiefe. Kann mich daran erinnern, es gab diese Szene, wo abseits gepfiffen wurde, aber es meilenweit kein Abseits war. Da wurde er mit dem langen Ball gesucht und gefunden. Er hat natürlich auch seine Standards und ja, in dem ganzen Konstrukt, wie da hinten zwischen Dreier-, Vierer-, Fünferkette gependelt wird, würde ich ihn auch einfach raushalten, weil das ja einfach gut mit den Typen klappt, die da jetzt gerade zur Debatte stehen. Und das ist ein bisschen wie bei dem Dreier-Mittelfeld. Warum sollte man es ändern? Das gilt einfach auch für dieses Sturmduo. Also da müsste schon irgendeiner jetzt in nächster Zeit angeschlagen sein. Und wir wissen ja beide, Tim Kleindienst ist noch keine Option. Und was Honorar und Tabakovic als Duo dem Ganzen geben, das ja, können ja Kleindienst und Tabakovic gar nicht herstellen. Das ist wirklich für mich die Brecheroption im Fall eines Rückstands oder weil man ein Spiel am Ende noch unbedingt ziehen will, bis dahin. Und unabhängig davon, wie es Kleindienst jetzt geht, ist das das Duo ganz vorne, ganz klar.
Ja, es sei denn, man wechselt vielleicht irgendwann mal das Spielsystem so ein bisschen, spielt ein klassisches 4-4-2 mit zwei Spitzen, um einen Gegner vielleicht im Heimspiel wirklich mal zu beeindrucken und zu sagen, so, jetzt kommen hier die beiden. Ich meine, der Kleindienst ist ja auch spielerisch stark. Also ausschließend würde ich es nicht. Spannend wäre es mit Sicherheit mal. Wäre aber ein bisschen anachronistisch fast schon. Das muss man ja sagen. Das wäre so klassisch 90er Jahre fast, dass man eben mit zwei sehr ähnlichen Spielertypen dann da vorne spielt. Ja, und dann darf man ja nicht vergessen, wir haben gar nicht über Robin Hack geredet. Der ist wieder da. Der hat sein Comeback gefeiert in Heidenheim. Und ja, eigentlich, dass man gar nicht über ihn spricht als Option für die Startelf, sagt ja was über die Qualität der aktuellen Mannschaft aus. Der Elf, die zuletzt da die Dinger gerockt hat, die Siege eingefahren hat. Und ja, Robin Hack ist ja auch da. Er wird auch im Kader sein und er wird auch eine Option von der Bank sein. Weil ich kann mir auch da nicht vorstellen. Wäre klassisch dieser Spieler, der dann auch neben Tabakovic mit seiner Umtriebigkeit, mit seinem Speed, mit seiner Tiefe, die er ins Spiel einbringt, im Grunde genau der Franck Honorat eben in Hack. Aber es wäre gegenüber Honorat nicht in Ordnung, den da rauszunehmen. Ja, der Hack-Horat. Genau, aber wenn man überlegt, was Polanski dann für Optionen hat, er kann Kleindienst bringen. Er kann Mancino bringen, der trifft. Er kann den Hack reinbringen, der auch sicherlich wieder richtig heiß ist, mal wieder ein Tor zu schießen. Also da würde ich auch als Leipzig schon mal gucken. Und das ist ja das, was Polanski auch, er ist selber Profi gewesen, er weiß genau, was für eine Wirkung das hat, wenn da so ein Kleindienst auf der Bank sitzt, auch jetzt in Heidenheim. Natürlich haben da alle geguckt und gesagt, oh mein Gott, jetzt auch noch der. Und bei uns läuft es doch gerade nicht. Und das wird aber bei Leipzig auch nicht anders sein. Der Ole Werner wird auch sagen, jetzt muss der gerade gegen uns möglicherweise noch mal ein paar Minuten mehr bekommen. Mit Kleindienst kann man halt den Gegner beeindrucken und auch mit Robin Hack und auch mit Mancino, der jetzt trifft. Also da kommt schon einiges von der Bank in der Offensive und du hast eben gesagt, naja, noch nie zwei Gegentore bekommen. So ein schönes 3-2 dann hätte ja was. Allerdings sage ich dann wiederum, Freitagabendspiel sollte lieber irgendwie ein bisschen klarer ausgehen, weil wir müssen ja auch damit arbeiten, ne?
Ja, aber um uns kümmert sich da ja keiner und das ist ja zweitrangig. Ist es jetzt schon ein Tipp gewesen mit dem 3-2 oder?
Jo, sage ich einfach mal.
Okay, dann bin ich auch dabei, dass es das erste Mal zwei Gegentore gibt. Ich sage, sie schießen auch zwei und dann geht es eben 2-2 aus gegen RB Leipzig. Das wäre auch nicht so verkehrt.
Ja, definitiv nicht. Also dass Leipzig, das in dieser Saison unterwegs ist, ist richtig gut und das ist ja für Eugen Polanski, du hast es eben schon angesprochen, wirklich jetzt nochmal im Prüfstand. Er ist ein junger Trainer, er fängt gerade an, für ihn sind viele Dinge, er hat das Derby gut gemeistert, er hat dann aber auch das Umschalten von diesem emotionalen Derby, das gewonnen wurde, dann eben hin zu diesem Muss-Siegspiel in Heidenheim super hinbekommen und jetzt umschalten eben von Gladbach, fährt als Favorit, als recht großer Favorit fast sogar schon, aber mindestens mal als Favorit nach Heidenheim und dann jetzt eben gegen die Top-Mannschaft aus Leipzig da anzutreten, ist nochmal ein richtiger Switch. Ja, spannend. Eugen Polanski hat bisher immer gute Antworten gefunden und sage ich mal, hat ja auch gegen Frankfurt in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass er auch weiß, wie man gegen Top-Mannschaften 4 Tore schießen kann oder seiner Mannschaft sagen kann, wie man gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellenbereich die 4 Tore schießen kann. Also von daher, aber Leipzig ist eben eine Top-Mannschaft aus der Bundesliga und wollen natürlich auch hier in Gladbach keine Federn lassen, das ist auch klar, weil die Bayern scheinen ja wirklich unaufhaltsam zu sein und da sollte man nicht zu sehr abreißen lassen, zu früh, nicht, dass zur Halbserie schon alles klar ist. Von daher, spannende Geschichte.
Der erste hat den zweiten 6-0 geschlagen am ersten Spieltag. Das ist die Bundesliga halt, aber das sind Regionen, mit denen Borussia nichts zu tun hat. Man ist ja,
ja auch, wenn man jetzt die kurzfristige Formtabelle nimmt, glaube ich, ist das fast ein bisschen anders, oder?
Ja, genau. Die, wenn man die berücksichtigt, ist aber auch interessant. Also Borussia kommt ja auch immer noch, ist immer noch im Minus sozusagen, 4 Punkte. Man müsste nach Expected Points Tabelle 16 haben und dann ist man übrigens Siebter. Also das hat sich nochmal gewandelt durch diesen Sieg gegen Heidenheim, der eben sehr souverän war. Dementsprechend auch viele Expected Points. Also Borussia, wenn man jetzt sagt, also wenn man gerade wetten müsste, geht es von 12 eher noch 3 hoch oder 3 wieder runter, dann ist die Tendenz ganz klar, es geht weiter nach oben. Alle Abstände sind natürlich relativ groß, aber es ist eben Punktepotenzial da. Leipzig, schwere Aufgabe zu Hause. Aber dann dieser Doppelpack, Mainz, Wolfsburg, davor der Pokal. Viele Chancen bis Weihnachten und dann endet das Ganze ja in Dortmund. Aber ja, das ist Zukunftsmusik, Carsten. Erstmal am Freitag dann dieses Heimspiel gegen RB Leipzig, auf das wir sehr gespannt sind.
Ja, schauen wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft, Yannick. Während wir hier den Podcast aufnehmen, es ist jetzt Montag, 11:15 circa, 11:20, kam hier eine Einladung von Borussia Mönchengladbach zu einer Pressekonferenz rein. Und ja, wir haben fast zeitgleich einen Artikel in die Welt hinaus geschickt, in dem steht, dass Borussia Mönchengladbach den Stadionnamen vermarktet. Da wird sich dem einen oder anderen Fan jetzt, werden sich die Fußnägel aufrollen, aber es ist so. Und nach unseren Informationen steht auch schon klar fest, wer dieser Partner sein wird. Ist da, wird das übernehmen, Yannick. Und das haben wir erfahren für einen ordentlichen Betrag, den Borussia Mönchengladbach pro Saison bekommt.
Ja, um die 5 Millionen Euro. Da muss man bei einem Unternehmen, das im Schnitt so 170, 180 Umsatz macht, sagen, und Probleme hatte, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Das ist eine Summe, ja, wo man sich, glaube ich, nicht länger erlauben kann, auf die zu verzichten. Wir kennen noch nicht dieses genaue Wording, wie ist da der Energiedienstleister. Also wenn ich vielleicht seid ihr in einer Mietwohnung und habt so Thermostate oder ja, so Geräte an der Heizung, wo dann wirklich der Verbrauch gemessen wird. Ich hatte das mal, daher sagte mir der Name Ista was. Eingetreten eben als Nachhaltigkeitspartner bei Borussia und jetzt wird dann ab nächstem Jahr, ab kommender Saison, die große Nummer draus, eben als Namenssponsor, nur eben nicht nach dem Modell, das können wir sagen, nicht nach dem Modell Dortmund irgendwie aus dem Westfalenstadion wird Signal Iduna Park, sondern eben als Namenszusatz. Wie genau das sich anhört und aussieht, ja, werden wir dann auch auf dieser PK erfahren, aber wir können euch schon mal sagen, et is ist da.
Genau, und ich muss sagen, gute Entscheidung, gute Nachricht für Borussia Mönchengladbach, denn das ist planbares Geld. Man hat ja nun gemerkt, seit der Corona-Zeit und natürlich seit der Absenz aus dem Europapokal, dass das Geld nicht vom Himmel fällt, wenn man sportlich nicht erfolgreich ist. Und jetzt hat man dann einfach planbares Geld pro Saison. Wie lange die Laufzeit sein wird, das werden wir auch erst noch erfahren. Aber am Ende kann Borussia Mönchengladbach darauf setzen, dass dieses Geld dann eben da ist von Ista. Und darum gute Sache. Viele Fans sind ja auch dieser Meinung, haben ganz klar gesagt, dass es schon überfällig ist in den Debatten. Wir hatten ja auch im Vorfeld schon darüber berichtet. Also da geht's in die Zukunft und das ist eine zukunftsträchtige Entscheidung für Borussia Mönchengladbach. Eine Entscheidung, die aber trotzdem, finde ich, in die Vereinsphilosophie passt, da die Dinge nicht wegzuschenken, so wie du das eben skizziert hast. Und von daher, ja, bin mal gespannt, was dann morgen im Detail da noch zutage kommt. Und ja, es beginnt dann ab der nächsten Saison.
Ein bisschen Gewöhnungszeit. Also ich meine, es gibt ja auch keine Pflicht, das Stadion so zu nennen, wie Borussia es sich dann ausgemalt hat am Ende. Von daher ist es einfach wichtiges Geld für den Verein. Die Irritation der Fanszene, gerade der Aktiven, bezog sich auch vor allen Dingen auf den Prozess. Da fühlte man sich nicht mitgenommen, ins Boot geholt bei so einer weitreichenden Entscheidung. Ja, das ist ja aber dann mehr eine vereinsinterne Sache, eine zwischen Fans und Verein, die jetzt, glaube ich, ja, sich auch gar nicht primär darum dreht, dass man da komplett anti ist, was diese Vermarktung angeht. Ich glaube, dieser Realismus ist eben ziemlich weit verbreitet. Ja, und dementsprechend dann auch ein paar andere Möglichkeiten für Borussia. Vielleicht ist das dann diese Summe, die verhindert, dass man irgendwie im Juni da sitzt und wir sagen, ah, sie müssen unbedingt Geld verdienen, sonst geht ja gar nichts auf dem Transfermarkt. sondern die dafür sorgt, dass man auch etwas proaktiv mal wieder unterwegs sein kann. Aber Carsten, es befreit den Verein sicherlich nicht davon, an anderen Stellen auch weiter einzusparen. Das ist vor allen Dingen die Gehaltsstruktur, denn das ist bei allem, was sonst so ziemlich ausvermarktet ist, der einzige Punkt, wo eben ja eingespart werden kann und muss.
Ganz genau, ja. Man arbeitet halt immer noch dran, sage ich jetzt mal, die letzten Europapokalreste da irgendwie in den Griff zu bekommen. Klar, bestehende Verträge müssen eingehalten werden und da die Gladbacher ja schon den Ansatz haben, auch langfristige Verträge zu machen, um Spielern auch Perspektiven natürlich zu bieten und auch dem Club eine gewisse Sicherheit zu bieten, sind das natürlich dann entsprechend immer Verträge, die dann eben auch lange Zeit da sind. Aber wie gesagt, es wird dran gearbeitet. Das wird einer der Faktoren sein, mit denen sich jetzt eben Ruven Schröder beschäftigen muss. Und man arbeitet dran. Und ich finde, der Kader hat sich jetzt ja im Sommer nochmal richtig verändert. Wir haben eben über Tabakovic, über Kastrop, über Engelhardt, zwei davon nur Leihspieler, Matschino ist gekommen. Also da ist ja nochmal richtig was passiert. Und Spieler, über die wir eben auch lobend gesprochen haben. Also
auch genau, die Europapokalreste sind ja jetzt auch wieder wichtig in Neuhaus und Elvedi.
Die werden jetzt zumindest genutzt und du hast es ja eben gesagt, das kann ja dann sein, dass ein Nico Elvi, das ein Rocco Reitz sich vielleicht dann wieder anbietet. Also im Grunde genommen passiert gerade richtig viel Positives bei Borussia Mönchengladbach. Dazu zähle ich auch die Vermarktung des Stadionnamens. Und es würde jetzt auch nicht verwundern, wenn es dann gegen RB Leipzig, die letzten Spiele, Heimspiele waren da ja auch gar nicht so schlecht gelaufen. Und von daher, wenn da gegen RB Leipzig diese positive Serie sich fortsetzt, gebe ich dir absolut recht, mit einem Unentschieden wäre das der Fall. Und ja, gehen wir doch mal in diese bis Freitag, Freitagabendspiel, 20.30 Uhr, Flutlicht.
Ihr könnt euch schon einen Reminder machen. Wir werden dann wegen des Pokalspiels schon am Samstag die neue Folge aufnehmen, Thomas Kuhlke und ich. Also genau, damit sich das auch lohnt, die noch zu hören vom Pokalspiel.
Vernünftig so. Und dann geht's los, würde ich sagen, in diese Woche rein. Thomas Kuhlke steht schon am Trainingsplatz. Jetzt haben wir noch mal ein paar Minuten weiter, 11:30 gleich. Und ja, wir stürzen uns in den Podcast-Schnitt und ins Produzieren der Texte und sagen mal, spannende Woche für Borussia Mönchengladbach.
Ja, viel Spaß, alles Gute, wir hören. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.